Schön, euch zu sehen. Und ich wurde eben noch mal hingewiesen, wenn langsam dich die Kälte ankriecht, völlig verständlich, es liegen Decken hinten und du musst noch nicht mal aufstehen. Ein einfaches Handhochheben reicht, dann kommt der Herbert Express und liefert sie dir an den Stuhl und das macht er sehr gerne. Von daher, auch während der Predigt, macht davon gerne Gebrauch. Wir wollen nicht, dass ihr friert. Aber schön, dass ihr hier seid. Und das, was Tobi sagt, stimmt. Es ist wirklich schön, dass wieder auch so viele da sind und wir genießen das zusammen und genießen aber genauso auch, dass ihr in den Standorten dabei seid, im Viertel, in der Fahr, in Hesel oder du uns vielleicht von zu Hause zuschaust, von unterwegs. Schön, dass auch du dabei bist und wir weitermachen in unserer Römerreihe und tatsächlich zu einem, ich finde, zum frostigen Wetter passenden Thema kommen, nämlich christliche Grauzonen oder wenn Christen auch mal eine andere Meinung haben. Und ich weiß nicht, wie du schon, ich sag mal, christlich sozialisiert bist, was für einen Hintergrund du mit dem Glauben hast, aber wenigstens ich erlebe immer wieder, Christen können da ziemlich fies zueinander an diesem Punkt sein, oder? Ich musste an eine Begebenheit denken vor circa 3 Jahren. Meine Frau und ich haben hier in Bremen geheiratet, in einer alten Kirche. Und die Kirchenleitung war sehr nett zu uns, weil sie haben uns in einer alten Kirche erlaubt, unsere Technik und unsere Musiker mitzubringen. Wir haben da alles ausgestattet und wirklich einen tollen Gottesdienst gefeiert. Aber ich weiß noch, bei der Vorbereitung, ich lief da nervös durch die Gegend. Auf der einen Seite, weil ich die schönste Frau der Welt heiraten werde. Auf der anderen Seite, weil viele Dinge auch noch nicht ganz fertig waren. Ich glaube, irgendeine Demo lief vor der Tür noch auf dem Marktplatz und es wurde wild. Aber eine Sache ist mir im Kopf geblieben, nämlich hinten saß eine Frau von der Gemeinde selbst. Sie hat geguckt, dass wir da keinen Quatsch machen und war dafür abgestellt und ich bin zu ihr gegangen, um ihr zu danken, dass sie das macht und sich da hinsetzt und jetzt das nur für uns. Und sie guckte mich mit ein bisschen griesgrämigem Blick an und meinte, es war gerade Probe, muss das so laut? Und ich wusste nicht wirklich, wie ich ihr antworten soll, weil das Problem war, wir hatten es für die Probe schon leiser gemacht. Und ich wollte ihr nicht sagen, dass es nachher noch um einiges lauter wird. Ich habe dann rausgefunden im Gespräch, dass es für sie schon ein Problem war, dass da ein Schlagzeug war. Und ich glaube, wir hatten auch ein elektrisches Keyboard. Ich glaube, Nils, du warst dabei. Dass das auch für sie Dinge waren, wo sie sagt, das ging doch nicht. Und ich will der Frau da nicht zu nahe treten, aber ich bin weggegangen mit dem Gedanken, oh, typisch Christen, oder? Typisch Christen, die sich in die Haare kriegen darüber, was für Instrumente in der Gemeinde stehen, wie laut die Musik ist, was für Musik gespielt wird, ob man feiern gehen darf. Ich weiß noch, wenigstens in meiner Kindheit gab es den Satz oder in manchen Kreisen den Satz, das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt und solche Geschichten. Oder etwas moderner und da wird es vielleicht ein bisschen persönlicher jetzt. Darf man als Christ heute noch Fleisch essen? Darf man eine Kreuzfahrt machen? Oder heute Abend schaust du die WM? Wird plötzlich ein bisschen persönlicher, oder? Ein bisschen unangenehmer. Weil das sind Themen, plötzlich fängt man da auch als Christen an zu streiten, oder? Gibt es Lager, die einen sagen, das kannst du doch nicht mit gutem Gewissen tun, die anderen, warum, das sagt doch nichts gegen in der Bibel. Streit, der über diese Grauzonen entsteht. Und ich merke immer wieder, wenn du heute Morgen hier bist und denkst, toll, jetzt sitze ich hier, ich bin noch kein Christ und muss mir so Christenprobleme anhören. Ich weiß nicht aber, ob es dir auch so geht. Ich rede immer wieder mit Leuten, die beim Glauben abwinken, weil sie sagen, ihr seid euch doch selbst nicht grün oder selbst nicht einig, was ihr da glaubt. Ich meine, so viele Kirchen, wie es gibt, so viele Bünde, so viele verschiedene Ansichten. Warum soll ich denn überhaupt an diesen Gott glauben, sagen, dass das Wahrheit ist, wenn ihr selbst noch nicht mal rausfindet, was da richtig ist? Grauzonen. Ich will mit dir da einsteigen, weil ein Stück beunruhigend, aber auch beruhigend ist, dass diese Frage mindestens schon 2000 Jahre alt ist und diese Gemeinde in Rom auch schon betroffen hat. Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, tatsächlich auch angefangen haben zu streiten und Paulus uns da heute mit reinnimmt, was es bedeutet, auf der einen Seite, warum es Grauzonen tatsächlich beim Glauben gibt, warum sie dazugehören, wie wir da aber miteinander umgehen können, hoffentlich nicht im Streit und wie du und ich uns persönlich bei dieser Freiheit, die der Glauben auch lässt, wie wir uns da entscheiden können. Das sind die 3 Dinge, die ich mit dir durchgehen will. Vorher möchte ich aber noch einmal beten und vielleicht wird uns dadurch noch ein Stück wärmer. Steht gern mit mir dazu auf. Genau. Vater, danke dir für dein Wort. Und du siehst, wie es immer wieder Streit gibt um Dinge, die auch nicht direkt da drin stehen, wo wir meinen, dass es um Dinge geht, die wirklich wichtig sind und da deine Kinder sich in die Haare kriegen, dass das auch kein gutes Bild nach außen ist. Und ich bitte dich deswegen, dass du uns zeigst, wo es sich lohnt zu kämpfen und wo es sich lohnt anzunehmen und zu lieben. Dass das ein Stück mehr in unsere Herzen sinkt, wie du dir das wünschst, wie wir mit der Freiheit umgehen, die du uns im Glauben auch lässt. Amen. Setzt euch gern. Das erste, Grauzonen und warum sie tatsächlich beim Glauben dazugehören. Lest mit mir Römer 14 ab Vers 1. Dort schreibt Paulus Folgendes: Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keine solche Unterschiede. Paulus schreibt diese Verse an die Gemeinde in Rom, weil sie sich über zwei Dinge in die Haare gekriegt haben. Nämlich einmal um Essen und genauer Fleisch und das andere um, was für Feiertage ein Christ halten muss. Und was sich für uns vielleicht, Fleisch können wir noch verstehen, vielleicht bei den Feiertagen ein bisschen wie Bagatellen anhört, lass mich dir kurz erklären, warum das für die Leute damals wirklich tiefe Fragen waren. Denn auf der einen Seite war Fleisch etwas, was sie auf dem Markt zwar erwerben konnten, aber wo alles Fleisch zusammengekippt wurde und ohne genaue Kennzeichnung, woher das Fleisch genau kam. Und einiges von diesem Fleisch auf dem Markt kam aus Opferritualen, die anderen Göttern geweiht waren. Das heißt, Leute haben dieses Fleisch benutzt, um vorher ihren Göttern zu opfern und das, was übrig war, wurde auf den Markt geschmissen. Und manche Christen haben gesagt, weil ich das nicht nachvollziehen kann, welches ist, dann werde ich lieber Vegetarier. Bevor ich da irgendein Fleisch esse, was anderen Göttern geweiht ist, das geht doch nicht, oder? Und fingen jetzt an, anderen das auch zu sagen. Sie sagten, was willst du von uns? Wir essen es und danken Gott dabei. Ist doch alles gut. Und dasselbe bei den Feiertagen. Manche, gerade jüdischen Hintergrund, sagen, pass mal auf, da gab es doch im Alten Testament Feiertage, die hatte Gott den Juden geboten und es ist doch derselbe Gott. Das müssen wir doch jetzt auch halten. Und andere haben gesagt, nein, wir sind Christen. Diese Sachen gelten nicht mehr für uns, sondern das ist jetzt etwas Neues durch Jesus geworden und wir haben da Freiheit. Und diese Leute waren sich, fingen an so zu streiten und das ist das Problem, finde ich, bei diesen christlichen Grauzonen, dass beide meinten, wir haben Recht. Und wenn du richtig glauben willst, dann komm mal auf unsere Seite, sonst bist du da bei Gott draußen. Deswegen fingen an, die Leute sich jetzt wirklich, diese Gemeinde sich an diesen Fragen zu spalten und ich finde es spannend, wie Paulus diese Fragen hier angeht. Denn er steigt nicht auf den Forderungen von dieser Gemeinde ein. Er fängt nicht an, irgendwie rauszuklären, wer hat mehr Recht, wer hat weniger Recht. Geht hier nicht diese Frage auf irgendeiner Schwarz-Weiß-Ebene an oder einer richtig falsch und sagt der einen Seite, sie sollen mal der anderen zuhören. Sondern was Paulus zuerst hier wichtig ist, ist, dass die Gemeinde damals versteht, was für einen Rang diese Fragen in ihrem Glauben haben sollten. Was für einen Stellenwert das für Gott hat. Denn er sagt, ja, obwohl Gott einiges festgelegt hat in der Bibel, über das, was ihr hier redet, das sind Randthemen. Das sind Themen, die Gott für Gott nicht den Kern betreffen, wo er, was hier diese Meinung nennt, Paulus, das sind eure persönlichen Ansichten. Etwas, wo Gott tatsächlich Freiheit gibt, so oder eben auch anders zu entscheiden. Und ich weiß nicht, wie es dir an dieser Stelle mit christlicher Freiheit geht, aber ich rede immer wieder mit Christen, die an dieser Stelle ein bisschen hibbelig werden. Die sagen, pass mal auf, es gibt doch Gebote in der Bibel, Sachen, wo Gott ganz deutlich macht, was richtig und was falsch ist. Und das bedeutet doch, dass er auch in anderen Dingen diese Ideen hat, oder? Vielleicht uns nicht mitgeteilt hat, aber es macht doch deutlich, Gott hat so ein Ideal von unserem Leben und meine Aufgabe als Christ ist es jetzt, in dem, was er geschrieben hat, aber auch in dem, was er nicht beschrieben hat, diese eine Idealvorstellung rauszufinden, durch genug Bibel lesen, richtige Formeln anwenden, um da die Sachen rauszukriegen, die richtigen Gebote, Gesetze zu finden, wie so ein Anwalt da nachzuschlagen und für jede einzelne Situation im Leben die genau passende, perfekte, richtige Antwort von Gott zu treffen. Und hier sagen, Freiheit, das kann es doch nicht geben, weil Gott hat doch diesen einen Plan für unser Leben, für jeden Menschen. Und so gut das Herz dahinter wahrscheinlich auch ist, Paulus sagt hier, für Gott ist Glauben anders. Für Gott sieht Glauben, dein und mein Leben für ihn nicht als ein Jurastudium an. Sein Wort ist nicht gedacht als bloßes Gesetz und Regelwerk, wo er für jede einzelne Situation in deinem und meinem Leben penibel genau die Antwort geben muss, wo jeder Christ straight auf dieser Linie gehen muss, weil er sonst draußen ist. Das ist nicht Gottes Gedanke. Sondern ja, Gott gibt einiges vor, aber für ihn ist Glauben so ähnlich wie diese Laterne, mit dem mein Sohn vor 2 Tagen das erste Mal Laterne laufen war. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Laterne gebastelt hast, aber es gibt 2 Dinge, die du beachten solltest, damit eine Laterne in der Laterne ist. Ein Kern von dem, was Laterne ausmacht. Es ist ein Licht in der Mitte und es ist ein Schirm drumherum. Aber wie dieser Schirm angemalt ist, wie groß diese Laterne ist, ob du ein moderne LED-Licht da reinpackst, wie wir bei unserem Sohn, weil das Ganze sonst abfackelt, wenn er das hält, oder du eine traditionelle Kerze reinbaust, am Schluss kannst du Leute fragen, was ist es? Sie sagen dir, es ist eine Laterne. Randfragen, wie ich diesen Schirm hier anmale, wie das Ganze an sich aussieht, können, solange der Kern steht, nicht in Frage stellen, dass das hier eine Laterne ist. Und Paulus sagt hier, genau so ist es auch beim Glauben. Lies mit mir ab Vers 5 weiter. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der bestimmte Speisen meidet, tut das, um dem Herrn zu ehren. Auch er ist nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Paulus macht dir deutlich, beim Glauben gibt es im Kern 2 Dinge, die Glauben ausmachen, die Glauben zu Glauben machen. Zum einen, dass das Evangelium, dass Jesus Christus für dich und mich am Kreuz gestorben ist, dass das unsere Rettung ist. Dass das wie diese Kerze bei einer Laterne mitten in deinem Leben ist und dein und mein Leben ausmacht. Dass du und ich bei Rettung verstanden haben, es geht nicht darum, oder Jesus hat mit seinem Tod einen Weg aufgemacht, für deine und meine Strafe bezahlt, Vergebung geschaffen, die du und ich hätten nie schaffen können, dadurch, dass wir Gesetze halten, dass wir alles dass wir Gottes Plan perfekt verstanden haben und besser halten als andere. Sondern Paulus macht dir deutlich, der Kern ist, dass Jesus für dich und mich gestorben ist und uns vergeben ist. Und wie dieser Schirm hier, dass diese Kerze, wenn das wie diese Kerze in deinem und meinem Leben steht, dass es dein und mein Leben durchleuchtet. Dass dein und mein Leben ab diesem Punkt nicht mehr geprägt ist von, was brauche ich, was hilft mir, sondern dass ich merke, ich habe in Jesus alles bekommen und ich lebe jetzt für diesen Jesus. Paulus sagt, das ist der Kern. Wenn du fragst, ob jemand glaubt oder nicht, wenn diese beiden Sachen drin sind, wenn das für ihn gilt, dann ist er ein Kind Gottes. Dann ist er mit derselben Laterne unterwegs wie du, auch wenn sie vielleicht an manchen Stellen anders aussieht. Er sagt, die Randfragen, wie du und ich jetzt bei anderen Dingen entscheiden, wenn dieser Kern steht, können sie nicht das große Ganze in Frage stellen. Es entscheidet nicht, wie du und ich darüber denken, ob man auf Social Media sein kann oder nicht. Es geht nicht darum, welche Parteien du wählst. Es geht nicht darum, und ich hoffe, es wird nicht nochmal Thema, aber wie du bei Impfen denkst oder bei Corona. Paulus sagt, es geht um eine Sache bei diesen Grauzonen ganz konkret, was er in Vers 5 sagt, nämlich dass jeder von uns, wenn dieser Kern stimmt, wenn wir uns auf Jesus berufen als unsere Rettung und für ihn aus ganzem Herzen leben wollen, dass du und ich einen Weg finden, wo wir von uns sagen können, so folge ich hundertprozentig Jesus. Und er sagt, da kann unterschiedliche Dinge bei rauskommen, unterschiedliche Wege. Aber er sagt, schaut, dass der Kern gleich ist und dann nehmt euch in diesen Randfragen an. Denn er schaut jetzt auf diese Themen, die die Gemeinde damals da beschäftigen, wegen die sie sich so streiten und sagt, wenn das so Randfragen sind, ist da nicht ein anderes Miteinander möglich? Und das macht er jetzt konkret im zweiten Punkt, nämlich wie können wir jetzt, wenn das stimmt, wenn dieser Kern gleich ist und in Randfragen Gott auch eine Freiheit gibt, wie kann gemeinsam das jetzt praktisch aussehen? Lest mit mir ab Vers 13. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstör nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist jedoch, wenn jemand dadurch durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was dein Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Paulus wünscht sich hier ein liebevolles Zusammensein, auch in verschieden beantworteten Randfragen. Und für mich macht er hier in Vers 14 deutlich, was der Schlüssel ist, um einander anzunehmen, um einander auch in diesen unterschiedlichen Antworten verstehen zu können. Denn er sagt hier auf der einen Seite, ja, in Jesus ist unglaublich viel Freiheit. Er sagt hier, was du isst, was du trinkst, die Feiertage, all das, worum die Leute sich damals Gedanken gemacht haben, Freiheit. Ob du so oder anders entscheidest, Gott ist okay damit. Aber im nächsten Satz macht Paulus deutlich, aber da, wo jemand nicht mit gutem Gewissen diese Freiheit für sich voll annehmen kann, wo jemand sagt, ich kann kein Fleisch heutzutage essen, weil ich weiß, wie das Ganze hergestellt wird und das für mich einen inneren Konflikt bedeutet, weil ich Gottes Erde dienen soll, weil ich sie bewahren soll. Wo jemand sagt, ich kann nicht auf Social Media sein, weil es vereinnahmt mich, das bringt mich an Orte, da will Gott mich nicht und das ist auch für mich nicht gut. An diesem Punkt, was Paulus in Vers 1 als schwacher Glaube beschreibt, an diesem Punkt sagt er, es ist gut, wenn jemand für sich auch eine Grenze setzt. Obwohl theoretisch mehr Freiheit möglich wäre, dass er an dieser Stelle sagt, ich schränke meine Freiheit absichtlich ein, weil sie für mich Gott nicht mehr ehrt. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, was dieses Schwachsein im Glauben bedeutet. Denn was man hier schnell verstehen könnte, ist, dass Paulus hier irgendwie eine Zweiklassengesellschaft von Christen aufmacht. Dass Paulus sagt, es gibt die sind die Guten, die Starken, die können es ganz annehmen. Und dann gibt es die sind irgendwie so ein bisschen hinterher, auf die muss man halt so ein bisschen aufpassen und hoffentlich schaffen die es irgendwann in die erste Liga. Aber mir ist wichtig, dass wir verstehen, Paulus will hier niemanden kritisieren. Wenn er von schwachen und starken Glauben schreibt, geht es hier nicht darum, dass er den einen sagen will, jetzt strengt euch mal ein bisschen an und den anderen sagen will, zieht die mal auf euer Level hoch. Überhaupt nicht. Sondern was Paulus hier mit schwachem Glauben anspricht, ist, dass er sagt, es gibt zum Beispiel Leute, die sind neu im Glauben. Und die müssen erstmal für sich klären, was bedeutet diese Freiheit? Die haben ein paar Gebote gelesen, die haben verstanden, dass Jesus für sie gestorben ist, aber die müssen da erstmal weiterkommen, in verschiedenen Phasen auch ihre Erfahrungen machen und da irgendwie merken, was diese Freiheit ist, sich da vorsichtig vortasten. Es gibt Christen, die haben eine gewisse Geschichte, wenn es um Alkohol, wenn es um Beziehungen, wenn es um Arbeit geht. Und die wissen, an bestimmten Punkten muss ich Stopp machen, kann ich diese Freiheit, die theoretisch möglich wäre, nicht komplett nutzen, weil es mich an in Phasen oder in Bereiche von meinem Leben bringt, die Gott dann nicht mehr ehren. Vielleicht gibt es Leute, die sind christlich sozialisiert worden in Gemeinden, wo bestimmte Randthemen zu Kernthemen gemacht wurden, wo gesagt wurde, als Frau hast du bestimmte Dinge zu tragen, als Mann hast du bestimmte Dinge zu tun. Und wo Paulus sagt, schwacher Glaube bedeutet, dass sie da erstmal langsam sich vorrobben müssen von diesem, wo sie sind, zu dem, was vielleicht auch an Freiheit möglich ist. Und das Spannende ist, dass er hier sagt, ob mit schwachen oder starken Glauben, das macht keinen Unterschied. Du und ich können Gott ehren, ob wir an manchen Stellen einen schwachen oder einen starken Glauben haben. Er sagt, beides kann Gott ehren und tu es, solange du es aus gutem Gewissen machen kannst. Und deswegen sagt Paulus hier, verachtet euch nicht gegenseitig. Guckt nicht aufeinander herab oder versucht dem anderen zu sagen, dass er jetzt eure Meinung in diesen Randthemen annehmen muss, weil er sagt zu den Schwachen, schaut bis wohin euer Gewissen euch das erlaubt und ehrt damit Gott. Aber gönnt den anderen auch, wenn sie mehr Freiheit genießen können. Macht ihnen das nicht madig. Verurteilt sie dafür nicht. Und umgekehrt für die Starken, sagt er, gebt den anderen nicht das Gefühl, dass sie zweitrangig sind. Dass sie da irgendwie nachlegen müssen, dass ihr Glaube da irgendwie nicht genug ist, sondern nehmt auf sie Rücksicht. Seid liebevoll zu ihnen. Für mich war an diesem Punkt eine Erfahrung in meinem FSJ, war das glaube ich noch, ja, in Südamerika, war ein einschneidender Moment, weil wir waren dort als Gruppe Deutscher angekommen und über dieses Jahr haben wir viel sozial gemacht, aber auch immer wieder in Gemeinden geholfen und die Organisation, die uns dort hingeschickt hat, hatte uns die ersten 2 Wochen nach Argentinien zusammengezogen, danach sind wir über ganz Südamerika uns verteilt, aber hatte uns zusammengezogen für ein Vorbereitungsseminar. Und eins der ersten Sachen, die sie uns gesagt haben, war, egal wo ihr seid, Alkohol ist für euch tabu. Und ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, aber ich als 19-jähriger Deutscher, vielleicht hat es auch so eine Urehre von mir als Deutschen gekränkt, dass wir uns gewehrt haben, dass wir gesagt haben, dass, ihr könnt doch nicht so kleinlich sein, dagegen spricht doch nichts. Ich sag mal, und ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe gedacht, ich kann dir als Pastorsohn auch ziemlich gut zeigen, wo die Stellen sind, dass das ganz in Ordnung ist. Und wir haben uns da aufgeregt bei diesen Leitern. Und ich werde nie vergessen, wie die Leiterin sich am Schluss vor uns gestellt hat, sich das angehört hat und gesagt hat, wisst ihr, ich weiß, bei euch ist das anders in Deutschland, aber in vielen Bereichen hier in diesen Ländern ist Trinken, ist Alkohol etwas, was Familien zerstört, was Glauben zerstört. Männer kommen von der Arbeit, gehen direkt zur Bar und vertrinken das Gehalt für den Tag und die Familie hungert dadurch. Leute verlieren ihren Glauben, weil sie sich im Alkohol verlieren. Und sie sagt, wo in Deutschland Leute wissen, wenn du mit einem Bier durch die Gegend gehst, der wird vielleicht nur 1 oder 2 trinken, wo ein Glas Wein beim Abendessen völlig unproblematisch ist. Sie sagt, hier ist klar, wenn jemand euch mit einem Bier in der Hand sieht, denkt er, ihr betrinkt euch. Es gibt da keinen dazwischen. Entweder trinkst du nicht, du trinkst bis zum Umfallen. Das ist das Bild, was Leute hier haben. Und sie sagt, überlegt euch gut, wenn ihr in der Öffentlichkeit mit einem Bier unterwegs seid und jemanden seht, der an dieser Stelle vielleicht Probleme hat, ob das nicht für ihn mehr Problematik ist, als es für euch Gewinn ist. Und wenigstens mich hat diese Ansicht ziemlich schnell von meinem hohen Ross geholt. Weil ich wusste, Paulus klatscht hier dieser Leiterin Applaus und gibt meinem 19-jährigen Ich ordentlich eins hinter die Löffel. Wenn er sagt, gerade wenn du an manchen Punkten stark im Glauben bist, gerade wenn du an manchen Punkten denkst, ich habe mehrere Wege frei im Gottesdienst, in dem, was ich esse oder trinke, wie ich mich im Privatleben verhalte, habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich Gott ehren kann, dann sagt er, gerade du als starker Christ solltest doch verstanden haben, es geht nicht darum, dass du jetzt deine Freiheit maximal auslebst, sondern es geht weiter um den Kern, dass du Gott damit dienst. Und Paulus macht dir deutlich, nichts dient Gott mehr, als dass du anderen dienst, liebevoll bist. Wir hatten das gerade letzte Woche. Gott wünscht sich, dass du und ich anderen liebevoll da unterstützen in ihrem Glauben. Gerade da, wo sie schwach sind. Nicht unsere Freiheit anderen aufdrücken, sondern eben zur Not auch unsere Freiheit da zurückschrauben, wo es für andere wirklich zur Not, wirklich zum Problem für ihren Glauben wird. Und lass mich das an dieser Stelle ganz offen sagen, weil das auch immer wieder Dinge sind, wo auch Diskussionen entstehen und das ich auch völlig verstehen kann. Wir als Gemeinde, für uns machen diese Verse einen riesigen Unterschied. Ich weiß, es gibt viele Leute hier, die wünschen sich auch mal englische Lieder. Ich weiß, es gibt Lieder, die sind super angesagt in der christlichen Szene und es gibt Leute, die vermissen sie hier, verstehe ich. Ich höre sie auch. Aber lass mich ganz offen sagen, wir singen manche Lieder nicht, weil wir uns die Texte durchlesen und denken, wenn da vom Löwe und Lamm gesprochen wird, wenn hier jemand sitzt und keine Ahnung von Glauben hat, der denkt, was machen die Leute hier? Singen die irgendwelche Tiere an? Was ist damit gemeint? Oder umgekehrt, wir wollen eine Gemeinde sein, wo auch Generationen gedient wird, die nicht mit perfektem Englisch und dem Internet aufgewachsen sind. Und ich liebe es, Englisch zu singen, aber wo wir sagen, an dieser Stelle, wir schränken uns ein, um auch diesen Leuten zu dienen. Bei Gemeindeveranstaltungen, ich glaube, du hast noch nie Alkohol gesehen. Und das ist nicht, weil wir Alkohol schlecht finden. Ich mag ein gutes Glas Wein mit meiner Frau, ich mag mit Freunden ein kühles Bier zum Fußball, alles gut. Aber wo wir sagen, wir wollen Leute frei einladen und auch dem dienen, der vielleicht kommt und sagt, Alkohol ist für mich eine schwierige Sache, ist für mich eine Versuchung. Und wir wollen diese Leute nicht wegen unserer Freiheit da in irgendeiner Weise einschränken, Jesus kennenzulernen. Und ich hoffe an diesem Punkt, du bist da mit uns. Ich weiß an manchen Stellen, das ist schade. Und ich weiß an manchen Stellen, für uns selbst wäre da mehr drin. Aber Paulus erinnert dich und mich hier, gerade da, wo wir stark sind, nimm Rücksicht auf die anderen. Das ehrt Gott am meisten. Und ich bin froh, dass so viele von euch das machen und wir immer wieder darüber ringen können, was das bedeutet, wie viel Freiheit sinnvoll ist, aber dass ihr an vielen Stellen, gerade auch ihr Musiker, so mitgezogen seid, an manchen Stellen euch da auch einzuschränken. Danke euch. Vielleicht sagst du an diesem Punkt jetzt aber auch, Nico, alles, was du bis jetzt gesagt hast, unterstützt mich eigentlich in meiner Meinung. Diese Freiheit ist mehr Bürde, als es irgendwie hilft, oder? An irgendwelchen Punkten, man würde sich jetzt wünschen, Gott hat doch alles klar gemacht, weil dann könnte man das Ganze umgehen. Man müsste sich nicht so viel Gedanken machen jedes Mal, wie viel Freiheit ist für mich jetzt gut, im Gegensatz zu anderen, wie kann ich mich da jetzt verhalten? Irgendwie anstrengend, oder? Und vor allem auch, lässt mich mit der Frage zurück, wie kann das jetzt praktisch werden? Wie kann ich mich jetzt praktisch in diesen verschiedenen Situationen wissen, dass ich mit meiner Freiheit gut unterwegs bin? Und deswegen das Letzte, wo Paulus uns nochmal eine gute Zusammenfassung gibt, nochmal zwei Schritte gibt, die wir gehen können, um Freiheit gut und zur Ehre Gottes zu leben. Vers 22 und 23. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Zum einen sagt Paulus hier, wenn du überlegst, wie kann das gut funktionieren, wie kann ich auf andere Rücksicht nehmen, aber trotzdem auch ein Stück meiner Freiheit mit Gott genießen, weil Paulus sagt hier, es ist gut, wenn du die Freiheit leisten kannst, daran ist überhaupt nichts falsch. Aber er sagt hier, dann mach es zur Privatsache. Hör die christliche Musik, die du magst, zu Hause, triff dich mit Leuten, die an dieser Stelle genauso ticken, mach einen schönen Lobpreisabend auf jeden Fall. Wenn du ein nettes Glas Wein magst, ich weiß, es gibt hier Gruppen, die treffen sich zu einem Gin-Abend, wo sie verschiedene Gins testen, super. Dann mach es in Kreisen, wo du weißt, dass die Leute, mit denen du das machst, da nicht in Schwierigkeiten kommen. Aber, und ich finde, das macht Paulus in diesem ganzen Kapitel deutlich, und ich glaube, gerade wir heute müssen uns das, brauchen das, dass er sagt, lass es nicht darin ausarten, dass du dich jetzt ganz ins Private zurückziehst oder nur in diese Subgruppen, die genauso ticken wie du. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke immer wieder, wir gehen diesen Diskussionen oft aus dem Weg, indem ich mir neue Gemeinde suche, bei bestimmten Dingen dann nicht mehr mitmache, sondern mein eigenes Ding drehe. Und Paulus sagt, so ist das nicht gedacht. Ja, hab deine privaten Sachen, ja, leb deine Freiheit gerne dort aus, so viel wie dir gut tut. Aber auf der anderen Seite, schau, dass es eine Balance gibt, dass du immer noch Teil der Gemeinde bist, wo Leute mit ganz unterschiedlichen Laternen unterwegs sind. Aber mach dir bewusst, du tust an dieser Stelle, du dienst Gott, wenn du in einer Gemeinde bist, wo es auch bunt ist, wo es auch Leute gibt, die anecken und du denen dienst. Vielleicht auch mal jemanden einlädst, wo du denkst, wir haben so gar nichts gemeinsam. An diesen Punkten, dieser Abend, ich habe so viele Dinge, die für mich Spaß machen und die für ihn irgendwie überhaupt nicht drin sind. Und dass er sagt, lass dich auch auf solche Leute ein. Feier gern mit ihnen Gottesdienst, Abendmahl. Mach dir das zur Aufgabe und zieh dich nicht nur zurück. Und auf der anderen Seite, wenn du dich fragst, wie kann ich das jetzt im persönlich machen, wie viel Freiheit ist noch gut und ab welchen Punkten wird es für meinen Glauben problematisch? Ich glaube, Paulus gibt uns hier in Vers 22 und 23 einen guten, ich sag mal, Benchmark dafür, wie wir an dieser Stelle vorgehen können, weil er sagt, frag dein Gewissen. Hör auf dein Gewissen und schau, an wie vielen Punkten kann ich aus gutem Gewissen sagen, das ehrt Gott. Und ja, Gewissen ist nicht immer perfekt. Manchmal kann ich mein Gewissen da auch austricksen, belügen. Aber er gibt uns hier, finde ich, in Vers 23 einen guten Prüfstein mit, wenn es dort heißt, und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Paulus, und ich gebe dir mit, wie ich mir das verbildliche oder wie ich an diesem Punkt mir das hilft. Wenn ich nicht sicher bin, ob an dieser Stelle etwas Gott ehrt, ob etwas schlau ist, ich weiß, ich habe die Freiheit, aber ich nicht weiß, ob das jetzt der beste Weg ist, ich stelle mir Gott vor. Ich stelle mir vor, ich komme zu Gott und ich sage ihm meinen Plan. Und wenigstens das eicht mein Gewissen an dieser Stelle ganz gut, dass ich vor diesem Gott mir überlege, was wäre jetzt sein Gesichtsausdruck? Ist das etwas, wo er raufspringt und sagt, ja, super, mach das? Oder ist das etwas, wo er sagt, wo vielleicht sogar eine Träne runterrollt, weil er sagt, das endet nicht gut. Und ich will hier jetzt keinen moralischen Druck machen oder so, aber für mich macht das deutlich, wenn ich mir diesen Gott vor Augen halte, wie sollte an diesem Punkt mein Gewissen sein? Und Paulus sagt, wenn du irgendwelche Reservierungen da hast, wenn du irgendwie an manchen Punkten zweifelst, ob diese Freiheit sinnvoll ist, dann lass es. Er sagt dir, glücklich sind die, die an dieser Stelle ein reines Gewissen haben. Nicht die, die gegen ihr schlechtes Gewissen Freiheit ausreizen, sondern die, die, so wie sie unterwegs sind, mit viel oder wenig Freiheit sagen können, der Kern steht. Jesus hat mich gerettet und was ich tue, mein Leben ist für diesen Jesus. Soweit.